Big Show 484, wir sind beim Tennis angekommen. Endlich möchte man sagen, auf der anderen Seite, es wird der letzte aktuelle Tennisteil in diesem Jahr sein. Außer Pete Sampras kommt zurück oder Dominic Thiem tritt zurück. Dann werden wir vielleicht hier uns nochmal zu aktuellen Anlässen zusammentreffen. Aber jetzt wollen wir natürlich nochmal zurückschauen auf die letzte Woche. Tun dies mit einem Mann, der den Großteil der ATP Finals, also aufgeteilt natürlich mit Marcelo Meinert, kommentiert hat. Das ist Stefan Hempel von Sky. Servus Stefan.
Servus in die Runde.
Dann mit Jörg Almaroth von tennisnet.com, Almaroth Medias. Servus Jörg.
Ich grüße.
Und Oliver Fasnacht ist nach einer längeren Pause dabei geblieben. Oliver haben wir schon im Fußballteil gehört. Stefan, kommt gar nicht so oft vor. Hallo Oliver. Stefan, kommt gar nicht so oft vor, dass jemand alle 5 Matches gewinnt bei den ATP Finals. Und jetzt kann man natürlich, könnte man mit Fug und Recht behaupten, das Halbfinale gegen Rafael Nadal hätte Daniil Medvedev nicht zwingend gewinnen müssen. Nadal hat so ein Match aufgeschlagen. Und im Finale gegen Dominic Thiem war ihm in ein, zwei Situationen das Glück hold. Ich feiere ihn trotzdem, den Daniil Medvedev. Wie geht's dir, Stefan?
Ein Exot, ja, und ein erfolgreicher Exot, das muss man wirklich sagen. Und einer, der so cool ist und so lässig, allein die Art und Weise, wie er seinen Triumph dann auch genießt, ne? Er hat sich nach innen gefreut, ne? Ja. Mit einem lockeren Lächeln, andere liegen am Boden, laufen eine Ehrenrunde und umarmen. Ne, umarmen ist ein schlechtes Beispiel jetzt in Corona-Zeiten, aber gehen zumindest mal irgendwie Richtung Trainer oder so und machen dann irgendwie da eine euphorisierende Geste. Aber er nimmt das einfach so zur Kenntnis und sagt, ja, jetzt habe ich die ATP-Finals gewonnen. Ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Er spielt unglaublich, er hat ein Gardemaß, er serviert unfassbar, spielintelligent. Ich glaube, dass er auch so ein ganz intelligenter Bursche ist, so wie wir ihn erlebt haben. Er ist sehr reif für sein Alter, muss man wirklich sagen, dass er vor allem auch, was die Spielintelligenz Matches dann gut einschätzen kann, gegen Thiem ja dann auch seine Vorgehensweise verändert hat. Da könnte sich Alexander Zverev nochmal eine Scheibe davon abschneiden. Da ist Medvedev definitiv weiter und dementsprechend auch erfolgreicher aktuell. Und Dominic Thiem, ja, das war nicht der Thiem aus der Vorrunde, das muss man wirklich sagen. Das Djokovic-Match, das lebte ein bisschen von der Dramatik im Halbfinale, finde ich. Klar, Kämpfermentalität unfassbar gewesen nach 0-4 im Tiebreak, auch viel Nervenspiel im zweiten Satz, wo er die Matchbälle liegen lässt. Aber klar, das beste Match war war Thiem gegen Nadal in der Vorrunde. Das war vielleicht sogar das beste Tennis-Match des Jahres. Und in der anderen Gruppe hat es Medvedev ja gar nicht so schwer gehabt, ne? Also der hat auch Körner gespart, wenn man sieht, wie viele Dreisatzmatches dann in der Gruppe mit Nadal und Thiem über die Bühne gingen, mit Tsitsipas noch mit dazu und auch einem Rublev, der sich hinten auch noch mit dem Sieg verabschiedet hat. Das war eine andere Nummer, ja. Und Medvedev war echt frisch und vor allem auch gedanklich frisch. Das muss man wirklich sagen. Kompliment, hat er verdient gewonnen.
Ja. Irgendetwas, Jörg, hineinzuinterpretieren, dass keiner der letzten 4 Sieger der ATP Finals, beginnend bei Gregor Dimitrov, dann Alexander Zverev, dann Stefanos Tsitsipas, dann Daniil Medvedev, weder davor noch danach ein Grand Slam Turnier gewonnen hat. Hat das irgendeine Aussagekraft für dich?
Naja, also wenn man die ATP Finals jetzt historisch betrachtet, und das hat sich ja in diesem Jahr angeboten, nach 50 Jahren, habe ich vielleicht auch meinem Alter jetzt geschuldet, habe ich schon den Eindruck, dass es früher noch eine etwas höhere Wertigkeit hatte. Vielleicht ist es halt auch aus meiner deutschen Brille und den Erinnerungen an die 90er Jahre geschuldet. Da war es nach meinem Gefühl noch größer. Also na gut, ich meine natürlich die Kulisse in London in den letzten 10 Jahren, sie war auch da. Aber für die Spiele hatte es, glaube ich, teilweise schon früher etwas größere Bedeutung. Die 4, naja, allesamt, naja, bei Dimitrov kann man es jetzt nicht unbedingt sagen, aber ansonsten eher aus dem jugendlichen Lager, könnte man natürlich auch die Logik ableiten, wie sieht es bei den Älteren, also wie sieht es bei unserer Ü30-Fraktion aus, also den Federers, Nadals, Djokovic und so weiter, Wawrinka, Mavri, zählen wir auch mal dazu, hatten die dann noch jetzt die Körner insgesamt, war der Fokus noch so drauf? Oder ging es Ihnen da doch eher mehr um die Grand Slams, die Sie ja eben auch nach wie vor beherrscht haben? Das kann man so oder so interpretieren. Fakt ist natürlich, jetzt in diesem Jahr muss man schon sagen, mit dem Endspiel eben auch und ja, den Dingen, die sich ansonsten in London abgespielt haben, vor natürlich sehr außergewöhnlichen Bedingungen, würde ich schon sagen, dass man diesen Generationswechsel immer deutlicher irgendwo spürt. Und wir im nächsten Jahr, wann auch immer und wie auch immer diese Grand Slam stattfinden werden, nicht mehr diese Dominanz der großen drei sehen werden.
Oliver, aber wir waren doch so kurz davor vor einem Nadal-Djokovic-Finale. Nadal muss aussehen, während Djokovic führt. 4-0 im Tiebreak hätten wir dann auch vom Generationswechsel gesprochen.
Aber es ist so viel schon gesagt worden, aber wir haben ja sozusagen, wenn ich das darf ich noch mal kurz darauf eingehen. Also wir haben vor der Woche in London haben wir ja hier auch in der Big Show und in einem Daily auch noch mal nach dem ersten Tag da drüber gesprochen, und vor allen Dingen in der Big Show haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Wertigkeit, da ist ja Jörg genau auf dem Dampfer sozusagen, auf dem ich ja auch schipper und sicherlich auch Stefan. Die Wertigkeit hat natürlich nachgelassen und war eher jetzt begünstigt durch diese Entwicklung in diesem Jahr, dass man jetzt wieder ein bisschen mehr vielleicht sogar an Wertigkeit hatte. Aber die letzten Jahre war das ein Saisonabschlussturnier, in dem derjenige, der noch die Lust hatte und vielleicht auch noch diese Chance gesehen hat, mal was Großes zu gewinnen, dann tatsächlich auch mit der besten körperlichen Verfassung an so ein Turnier auch gewonnen hat, und die Großen eben relativ selten. Das hat schon auch einen Grund, warum Nadal nie da gewonnen hat, bei so einem nach einer langen Saison. Das heißt, in dem Jahr waren die Voraussetzungen auch für die vermeintlich Großen etwas besser, aber wir hatten damals schon darüber gesprochen. Meine zwei Favoriten mit waren in diesem Finale dann auch letztlich mit Medvedev und mit Thiem. Und der Medvedev muss ja dieses Finale nicht gewinnen, oder umgekehrt, der Thiem darf es eigentlich nicht verlieren. Für mich ein entscheidender Moment war dieses 3-4, 30-40 Medvedev-Aufschlag, zweiter Aufschlag, wo der im zweiten Satz da auf einmal Serve and Volley spielt und der Thiem das ganze Feld eigentlich vor sich hat nach dem Return, den Medvedev gerade noch so bekommt als Volley-Spiel. Das Volley spielt, aber hat Thiem eigentlich drei Varianten, drei Möglichkeiten, und er legt den Ball halt ins Aus. Vielleicht auch, weil er nicht umgegriffen hat, möglicherweise hat er es falsch eingeschätzt nach diesem Heavy Spin Return. So, und dann wäre die Nummer auch anders gelaufen. Das heißt, Medvedev ist dann stark gewesen, und Stefan hat es schon gesagt, Medvedev hat sich auch aufgrund seines klugen Coaches auch, denke ich, in diesem Jahr eines Plan Bs, Plan Cs auch ein bisschen bemächtigt. Wir haben schon gesagt, da kann sich Zverev mal ein Beispiel nehmen, zu dem kommen wir sicherlich noch. Aber alles in allem gesehen, ist für mich eigentlich der Beste in dieser Woche der Thiem gewesen. Und ich finde es daher schon sehr, sehr schade, dass er sich nicht gekrönt hat. Freue mich aber auch für Medvedev, und noch schnell zu dem Jubel, da hat er ja gesagt, das sei jetzt eine Art Markenzeichen von ihm, er habe da bei den US Open, als alle gegen ihn waren, hat er gemerkt, dass ihm dieses stille Jubeln ganz gut tut. Und die einen schreien, die anderen rollen sich, die nächsten klatschen sich ab und tanzen. Und er sagt, und ich bin halt jetzt derjenige, der sich so in sich hinein eben still freut. Und das ist jetzt so eine Art Markenzeichen von ihm. Ich mag den Typ, ich finde ihn gut. Ich
Ich
habe
finde
es aber
ich
auch
find ihn auch,
schon,
ich finde ihn
als alle
großartig.
gegen ihn waren, dann fand ich ihn auch
Ja.
schon gut.
Nein, ich finde ihn gut. Ich glaube wirklich, dass der auch echt witzig ist und schlau, so wie Stefan auch gesagt hat. Die Interviews mit ihm, die Pressekonferenz, natürlich sind immer besser von der Stimmung her, wenn man gewinnt, aber ganz, ganz guter Typ. Alexander Zverev, Stefan, ist schon angesprochen worden. Du warst in den letzten Jahren ja auch immer ein sehr kritischer Geist, was Alexander Zverev anbelangt. Jetzt hat er in diesem Jahr ein Grand Slam-Finale erreicht, er hat ein Halbfinale erreicht schon in Australien, hat zwei Turniere gewonnen, waren nur 250er, Finale von Paris. Gute Saison, schlechte Saison, stehen geblieben, besser geworden. Stefan, dein Verdikt über die Saison von Alexander Zverev. Sportlich gesehen, wohlgemerkt nur.
Ja, die Ergebnisse können sich schon sehen lassen. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht. Es war trotzdem eine Achterbahnfahrt, dass er nach einem desolaten ATP-Cup, als er die deutsche Mannschaft für meine Begriffe im Stich gelassen hat, auch emotional, solche Australian Open folgen. Das steht auch dafür. Er geht halt auf den Platz, probiert's. Wenn es läuft, ist gut. Wenn der Aufschlag kommt, hat er gute Möglichkeiten. Wenn ein Gegner auf der anderen Seite steht und in der Weltspitze wird die Luft dünn, der sich Gedanken macht, der Herrn Zverev ärgert, der gute, ja, Varianten hat, der vielleicht auch mal, ja, wie soll ich sagen, ihn in die Bredouille bringt mit Dingen, die er nicht auf dem Zettel hat, dann wird es eng. Dieser Plan B fehlt mir komplett. Bin gespannt, ob David Ferrer da noch näher an ihn rankommt. Er hat es ja schon mit einigen Coaches probiert. Es gibt ja viele, die sagen, Zverev hat von seinen Voraussetzungen eigentlich so viel zur Verfügung wie fast kein anderer. Da gehe ich fast mit. Und das hilft ihm in ganz vielen Matches logischerweise, dass er mit seinem Talent und mit seinen Fähigkeiten Matches gewinnt. Aber ich habe noch kein Zverev-Match gesehen, wo er sein Leben auf dem Platz gelassen hat. Wenn man mal schaut, Schwarzmann gegen Thiem, French Open, sowas meine ich, über 5 Stunden. Da kann man sich danach in den Spiegel schauen und sagen, hey, ich habe alles gegeben, heute hat es am Ende nicht gereicht, in dem Fall war es Thiem. Und das ist auch der Eindruck, den man bei Nadal natürlich über die Jahrzehnte hat. Den Eindruck habe ich bei Zverev nicht, das kann man sagen, das ist vielleicht ein anderer Freigeist. Für mich kommt Qualität auch von Qual. Und das ist dieser Aspekt, der bei der deutschen Nummer 1 noch so ein bisschen weg ist. Also auch dann, wenn es nicht läuft, emotional ein bisschen runter zu gehen, diese Selbstgespräche und so. Klar kann der in Big Points dann auch immer wieder was machen, aber so in der Weltspitze, finde ich, da wird die Luft so dünn, da musst du auch spielintelligent sein, um die Big Points für dich zu organisieren, um dann die entscheidenden Matches auch zu gewinnen. Und das ist ein großes Muss, das du bei Zverev noch nicht so siehst.
Zu streng, Jörg, oder gehst du damit?
Nein, also ich muss auch sagen, ich sehe jetzt, also ich sehe in diesem Jahr jetzt keine, die Fortentwicklung hat in dem nackten Ergebnis bestanden, also in der Möglichkeit, eben die US Open zu gewinnen. Aber ansonsten würde ich dem Stefan schon, würde ich schon auch zustimmen. Es ist nach wie vor, ist es, also dieses Matchverhalten ist nicht so übermäßig toll. Ne? Es ist eben dann häufig tatsächlich nicht das mit fliegenden Fahnen untergehen, sondern eher mal dann laufen lassen schon. Und trotz aller Aufs und Abs, die es bei den US Open gab, wo man das jetzt auch natürlich wieder reininterpretieren könnte, ne? dass er da so einiges aufgeholt hat, das war natürlich, fand ich auch noch dem, auch tatsächlich noch dem schnellen, eigentlich dem schnellen Termin nach dem Restart auch geschuldet, dass viele Spieler da wirklich noch nicht so richtig im Rhythmus und so weiter waren. Also das ist ja eigentlich ein Punkt, den man im Ende letzten Jahres schon auf der Agenda hatte. Also Zverev nicht mit der großen Weiterentwicklung, aber eigentlich von hinten drängen ja schon wieder neue Spieler ran. Das darf man ja nicht vergessen. Also während vorne Thiem und Medvedev für mich schon vielleicht gar nicht unbedingt, also mit Thiem sowieso vom Ergebnis, Medvedev, okay, der hat jetzt, stand allerdings ja auch schon mal in einem Grand Slam-Finale, aber die für mich gefühlten leicht vor ihm liegen, kommen ja von hinten Leute wie Jannik Sinner und so weiter, gegen den er ja auch da verloren hat in Paris. Also es wird nicht einfacher und da ist tatsächlich, da muss die Hoffnung sein für ihn, dass eben David Ferrer natürlich einfach so ein bisschen diese Zähigkeit, ne, diese Unbedingtheit, ich habe das mehrfach auch geschrieben, also ein bisschen David Ferrer so implementieren, das würde Sascha Zverev sicherlich nicht schaden. Und man kann natürlich jetzt nicht über Zverev sprechen, ohne dass alles andere, was ihn eben beschäftigt hat oder was da auf der Agenda steht, anzusprechen. Und da muss ich sagen, fand ich eben, ganz egal, wie man jetzt zu diesen Dingen da steht, aber eine gewisse Unreife im Verhalten, also wie er sich dann da gibt, ne, wie diese Pressekonferenzen ablaufen, wie überhaupt das Verhältnis zu den Medien ist, das ist alles so mechanisch, so, also wirklich sehr, sehr schwach eigentlich. Also das ist, und da, das ist ein Defizit, wo ich mir natürlich jetzt jemand wie Thiem oder mit der auf einer anderen Ebene angucke und auch sage, naja, die sind da irgendwie, also einerseits der eine ist lockerer, der andere ist einfach schlicht sympathischer, ne, kommt da rüber und ist kommunikativer, viel, viel einnehmender in seinem Wesen. Er muss sich eben teilweise nicht wundern, wenn die Reaktionen so sind, wie sie sind.
Und da hätte ich mir, Oliver, sag bitte gerne auch was dazu, aber da hätte ich mir halt gedacht, okay, jetzt ist er beim neuen Management, bei Team 8, die ja doch vielleicht versuchen, ihn ein kleines bisschen freundlich auch für den deutschen Markt zu machen. Siehst du das auch so streng wie Jörg? Jetzt stelle ich dir die gleiche Frage, wie ich zuvor Jörg gestellt habe, nach Stefans Statement.
Also zwei Dinge. Erstmal finde ich, dass er bei den US Open schon gezeigt hat, dass er auch eine andere Herangehensweise haben kann. Ich hatte den Eindruck, und er hat das ja auch selber sogar gesagt, dass er sich sehr sicher war, Best of Five wird ihn keiner schlagen. Es war dann zwar Thiem, aber wir wissen alle, auch das war super knapp. Also Zverev hat die Gegner zermürbt. Er hat sie dadurch zermürbt, dass er tatsächlich einfach hat den Gegner arbeiten lassen, selbst aber durchaus gutes Tennis gespielt hat. Also ich finde, da war schon eine Veränderung im Spiel zu sehen, dass das auf Dauer nicht reicht möglicherweise und bei zwei Satzsets-Matches, also Best of Three sowieso nicht aufgeht, dieses auf Strecke. Das ist klar, aber das hat ihn bei den US Open überhaupt erst ins Finale gebracht. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass sich ein bisschen was ändert. Allerdings halt leider nicht im Hinblick auf Aggressivität, sondern genau das Gegenteil. Kann aber ja trotzdem auch ein Mittel sein. Zum Thema Zverev und sein Verhalten, da kann man gar nicht streng sein, sondern man muss einfach nur sehen, was er macht. Man könnte sich das jetzt alles mal anschauen, inklusive Verhalten, Corona-Quarantäne, Party Monte Carlo etc. pp. Die Geschichte mit seiner Ex-Freundin, die Vorwürfe, ich habe schon mal gesagt, wenn sie stimmen, dann hoffe ich, dass ihr Recht zugesprochen wird. Wenn sie nicht stimmen, dann hoffe ich, dass er sozusagen freigesprochen dann auch, dass da nichts hängen bleibt. Leider bleibt immer irgendetwas hängen. Aber dass sowas passiert, dass solche Dinge um ihn herum passieren, es ist so, dass man fast schon denkt, ja klar, das jetzt auch noch. Ja, das ist irgendwie, das hast du Kerl jetzt auch noch an der Hacke oder hast es dir selber an die Hacke geklebt? Vielleicht ist es eine Mentalitätsfrage, vielleicht ist es eine Frage von Reife, es ist eine Frage von Beratungsresistenz, keine Ahnung. Und dann zum Thema Internationalität, deutsche Marke. Er ist keine deutsche Marke, weil das wissen wir alle. Patricio Appey hat ein internationales Konzept als Manager. Der wollte ihn international groß machen, mit Monte Carlo etc. Das passt ja auch alles ganz gut. Und eben hat nicht auf den deutschen Markt geachtet und auf Sympathie oder besondere Stellung im deutschen Markt und eben der Hero der Fans und der Liebling der Fans, weil er natürlich schon auch wusste, dass der deutsche Markt ein sehr begrenzter Markt ist und auch der Tennismarkt ja nun mal relativ schwierig ist, weil wir eben keine Becker-Graf-Zeiten mehr haben. Also hat er gleich gesagt, international. Möglicherweise ist das dem Zverev ein bisschen auch in den falschen Hals, sage ich jetzt mal, gekommen, weil er dachte, ja, ich bin ein internationaler Typ, ich bin einer, ich muss nicht greifbar sein, ich muss nicht Nähe zeigen, ich bin ein anderer Typ. Es kann alles sein, aber Fakt ist, daraus kommt er nicht, er kommt da nicht raus, auch mit Team 8 kommt er nicht raus aus der ganzen Nummer. Und das ist eine Persönlichkeitsfrage und da sehe ich große Zweifel, dass sich das in den nächsten ein, zwei Jahren sonderlich ändert.
Darf ich ganz, ganz kurz noch einhaken? Also ich fand es bezeichnend. Ich glaube, es war vor 2 Jahren, dass jetzt Zverev nach der Sommersaison nach Amerika rübergefahren. Ich weiß nicht, hat, glaube ich, das Turnier, war es in Toronto, Cincinnati, irgendwas gespielt. Und da hat er saß in irgendeiner Pressekonferenz und hat gesagt, naja, es sind ja gar keine deutschen Journalisten hier. Irgendwie, oder die jetzt, ich gewinne und gewinne und es sind überhaupt keine deutschen Journalisten hier, die interessieren sich gar nicht für mich oder irgend sowas. Und da habe ich jetzt einfach nur gedacht, wirklich, das ist ein ganz isolierter Vorgang, aber wer hat ihm jemals die Mechanismen überhaupt erklärt? Wer weiß er, wer da vor ihm sitzt? Ne? Wer redet überhaupt mit ihm? Wer macht was im Journalismus? Warum sind bei manchen Turnieren mehr als andere da? Oder warum sind sie jetzt in Amerika vielleicht gar nicht da? Vielleicht ist es zu teuer, den Verlag und so weiter. Da habe ich immer festgestellt, das hat sich bis heute überhaupt nicht geändert. Ob Team 8 oder Patricio Appey, der eine ganz große Pfeife ist, das muss man einfach mal so sagen, weil der hat den Zverev von Grund auf falsch aufgestellt. Aber wie gesagt, Medien und dieses Riesenthema Medien, da hat der Zverev null Ahnung. Der weiß nichts, gar nichts.
Aber ganz kurz noch, Jörg, warum sagst du, er hat ihn falsch aufgestellt? Er hat ihn halt aufgestellt, wie es für ihn aus seiner Sicht richtig war. Und das hat ihm, glaube ich, schon international durchaus etwas gebracht, weil wir jetzt auch alle so tun, als hätten wir den Zverev in die Arme geschlossen, wenn er jetzt zu einer deutschen Nummer richtig hochstilisiert worden wäre oder wenn man jetzt ein großes Marketing in deutschsprachigen Raum gemacht hätte, was mit ihm auch nicht vermittelbar gewesen wäre, weil er hat einfach auch noch diese anderen Wurzeln und die zeigt da einfach auch
Aber
so sehr, wenn
international noch weniger. Also ich meine,
ich
wer interessiert sich
finde
für den
nicht, dass es
17- oder 18-jährigen Zverev als Weltmarke, ein Teenager? Das ist absurd. Ich meine, du musst erstmal deine Basis, auch wenn der hat zu diesem Zeitpunkt übrigens noch in Deutschland mit seiner Familie gelebt, die ist Deutschland. Und wenn du hier in Deutschland medienmäßig oder fanmäßig absoluten Gegenwind hast, das geht nicht. Das hat übrigens Herr Teheja bei Becker perfekt gemacht. Der war beides. Der war der Deutsch. Wir, Äpfel und Birnen, aber trotzdem, du musst erst mal sehen, dass du die Dinge
Das
hier in
stimmt.
Deutschland in
Ja,
Ordnung
das
hast.
stimmt.
Die
Aber
waren
dann
nie.
darfst du dir nicht den Appei holen.
Die waren
Dann
nie.
musst du aber auch wissen, dass der nicht der Richtige ist, natürlich, ja.
Eben, klar, das war noch nicht.
Stefan, Schleife dran an dieses Jahr. Und die große Frage, wie geht's weiter? Wir haben gerade vorhin im Vorgespräch ein kleines bisschen gesprochen. Wie viele Monate, Stefan, schaffen wir es jetzt ohne Tennis, ohne dass wir Wurlat werden? Du hast den ersten FC Nürnberg, diesen Trost haben wir nicht.
Ja, seit gestern habe ich den ersten FC Nürnberg.
Ja, immerhin, ja.
Vorher hatten wir ihn auch nicht. Ja, also ich weiß nicht. Ja. Interessanterweise wissen es die Spieler auch nicht.
Ja, das also die Kommunikation,
die ich unter der Woche jetzt geführt haben mit den Leuten, die da an den Finals beteiligt waren, die sagen, bis Ende November muss eigentlich klar sein, wo die Reise hingeht, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann Terminlichkeiten festzuzurren. Können wir schon vorstellen, und das haben wir ja im Vorgespräch auch mal kurz thematisiert. Oliver hat das ja schon angedeutet, dass die Australian Open sich nach hinten verschieben werden. Der ATP liegt natürlich an der eigenen Veranstaltung ATP Cup richtig viel. Also da musst du ja gucken, die sind ja eigentlich am 31.12. vorgesehen, ne, diese Mannschaftswettbewerbe. Hm. Vielleicht in verkürzter Version irgendwie dann 2 Wochen später, weiß ich nicht. Aber der Januar hat meines Wissens auch nur 4 Wochen, oder? Ist es 2021 anders?
Ja, die wollen ja ihre Vorbereitungsturniere auch abhalten und nicht nur bei den Herren, sondern wenn die WTA vielleicht auch wieder anfängt, Turniere auszutragen, dann wäre es ja schön, wenn die dann auch ihre Vorbereitungsturniere vor den Australian Open spielen. Aber wenn du 14 Tage Quarantäne bist, kannst du ja nicht. Die WTA gibt es tatsächlich, glaube ich, noch.
Ich wollte gerade nachfragen, Oliver, ob du was weißt, was wir nicht wissen, ob es diese noch gibt.
Ja, gut, naja, natürlich hast du recht. Ja. Also man muss natürlich schauen, möglicherweise, vielleicht sollte Djokovic sich nicht um eine eigene Gewerkschaft bei den Herren kümmern, sondern sollte den Damen mal die Hand reichen. Das könnte ihn auch sympathischer machen.
Oder einfach mal den Mund halten. Denn,
ja, aber das könnte schwer sein. Das könnte schwierig für ihn sein.
Wobei ich ehrlich sagen muss, ich muss für Djokovic auch eine Lanze brechen oder so. Im Moment, also klar ist da vieles falsch gelaufen, nicht falsch verstehen. In diesem Jahr hat er sich echt in die Nesseln gesetzt und er hat bei mir auch einen Kredit verloren. Jens, du weißt, dass ich eigentlich schon ein Anhänger seines Spiels vor allem bin. Aber man will im Moment auch echt viel Negatives anheften. Also diese Geschichte, dass er jetzt da nominiert ist fürs Council und so, dass andere Spieler sich da für ihn wieder stark machen, das kann man ihm jetzt, glaube ich, nicht negativ auslegen. Da kam er dann auch wieder relativ schnell ein Urteil, wo man sagt, irgendwie, was ist das für ein Hin und Her? Ich glaube, die Verhandlungen zwischen ATP und seiner neuen Gewerkschaft sind irgendwo gescheitert. Wo da die Reise hingeht, steht in den Sternen. Aber er hat jetzt, glaube ich, nochmal einen Auftritt gehabt. Da hat er schon gezeigt in diesem Spiel gegen Team, was er nochmal leisten will. Also der wollte schon, ne? Also der wollte schon die Situation nutzen. Das war jetzt kein Djokovic
Wien, ja. Gegen Lorenzo Sonego, bitte, ja.
Ja, Grüße an Harry Stracker an dieser Stelle. Ich kann verstehen, dass er da echt eine Krawatte hat und es nicht so leiwand fand. Naja, mal gucken. Aber er ist wirklich, er ist in die Richtung gegangen, die ist echt schwierig geworden, aber man muss ihm jetzt auch mal wieder eine Chance irgendwann geben, finde ich, weil mit ihm werden wir noch uns lange auseinandersetzen dürfen oder müssen. Der eine sieht so, der andere sieht so.
Ja. Hauptsache, er versteht seine Rolle richtig, ja, und das ist halt das Problem, er möchte halt geliebt werden, das ist eindeutig so, und das wird er halt nicht. Und da kann er noch 100 Mal mit seiner Geste ins leere Publikum seinen Jubel, sein Herz ausschütten, das bringt's nicht. Er müsste sich vielleicht einfach dem fügen. Er ist nicht der Liebling aller, aber er spielt großartiges Tennis. Er hat jetzt gegen Team das gezeigt, da hast du recht, aber es war halt auch Team. Ich hatte den Eindruck, das hat ihn angestachelt, das wollte er jetzt nochmal richtig reißen. Aber ich glaube nicht, dass er die allerletzte Top-Motivation für dieses Turnier jetzt hatte. Und die anderen Geschichten, da sind wir ein bisschen wie bei Zverev. Ja. Es ist schon auch eine Frage, Mentalitätsfrage, Einstellung, Persönlichkeit. Ist eine Gefahr da, dass einer ein bisschen abdriftet oder ein bisschen mehr? Pepe Imas, Stichwort, war ein Riesenwahnsinn, den er da gemacht hat. Damals.
War Oliver, ne? Also ich habe gehört, in Marbella war er wieder mit ihm zusammen, ne?
Ja, oder also jedenfalls öffentlich, ne? Jetzt ist er wahrscheinlich, da gibt es bestimmt immer noch Drähte, die glühen, ja? Ja, genau. Ja, das ist auch besser so, ja. Ich meine, es war ja auch ein Wahnsinn, diese ganzen Dinge, die da passiert sind. Er ist prädestiniert dazu, dass man irgendwann alle 5 Tage mal irgendwas über ihn liest, was nicht so doll ist. Und das ist bei Zverev genauso. Man wartet förmlich darauf, dass wieder irgendeine falsche Aussage, eine nicht verstanden sein oder irgendwas kommt. Ja, und das finde ich schade. Das finde ich einfach super schade.
Das war ja in London übrigens auch noch so. Also ich meine, das Jahr für mich hat sich eigentlich am Ende nochmal wie unter dem Brennglas in zwei Momenten eigentlich dargestellt. Also Djokovic, und die Australien-Situation. Was kam da für eine Aussage? Da kam die Aussage, die Australier müssen oder irgendwie sollen, also die sollen uns, die Quarantäne, das ist irgendwie nicht in Ordnung, so wie die das da machen. So, dann kam Nadal, was hat der gesagt? Wartet ab, Leute, wartet ab, schaut, was die Australier, wie die da klarkommen mit ihren Regelungen und so weiter. Und das hat für mich irgendwie das ganze Jahr nochmal auf den Punkt gebracht, ne? Während Djokovic wirklich einfach den falschen Ton wieder angebracht hat. Und man muss es dazu sagen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man geguckt hat, was im Internet oder auch unter manchen Twitter-Beiträgen von australischen Zeitungen dann stand bei Djokovic, da hat man unten drunter regelmäßig gelesen, was will der jetzt eigentlich? Brauchen wir überhaupt Tennis? Wir haben hier wir waren 4 Monate im strengsten Lockdown wahrscheinlich überhaupt weltweit. Und da kommt irgendjemand her und will uns irgendwie jetzt sagen, dass also die Tennisspieler mit die ohnehin ja nun privilegiert sind und ihren Beruf eigentlich ja größtenteils noch ausgeübt haben im zweiten Jahr, die stellen jetzt also irgendwelche Forderungen, ne? Also in Gestalt von Djokovic, der Nummer 1. Ich meine, klar, dass ihm das jetzt keine Sympathiepunkte einbringt, das ist auch klar. Und man muss es einfach ganz klar auf den Punkt bringen, er ist der Verlierer des Jahres, auch wenn er die Nummer 1 ist.
Tja. Punkt. Cut aus. Da haben wir noch so viele Themen, die wir die nächsten Wochen aufgreifen können. Danke, Oliver.
Ich meine, es war die letzte Folge in diesem Jahr.
Nein,
nein,
nein.
Nein, wir verlängern das.
Der Weihnachtsfeiern gibt es immer, aber nur wenn du uns, du musst jetzt schon das Rezept dafür parat haben, was es bei Hempels zu Hause an Heiligabend gibt. Stefan Hempel.
Typischerweise 3 im Weckler mit viel Senf.
Ja, das reicht schon. Stefan Hempel von Sky, Oliver Fasnacht von Eurosport und DAZN und von Amazon und Jörg Fasnacht, Almrothmedia, tennisnet.com. Danke, meine Herren, das war's, die Big Show 484, Sportradio 360.